Hey, mein Name ist Franco Schulz, ich bin Head of Consulting und Strategy bei Vogel Corporate Solutions. Und wenn ihr wissen wollt, warum Mario sich an alte Zeiten erinnert fühlt und Gänsehaut bekommt und warum wir beide Persona hassen und trotzdem damit arbeiten, dann solltet ihr auf jeden Fall diese Folge hören.
OMT.
Journeys nicht mehr linear zu denken sind. Also du hast nicht die Awareness-Phase und dann hast du die Consideration-Phase und dann hast du so eine Decision-Phase und eine Buying-Phase und der Kunde bewegt sich sehr linear und in einem Funnel nach unten und so. Das so funktioniert ja online nicht. Also da müssen wir ja mal ganz ehrlich sein, ja. Also da können wir ein gutes Beispiel aus dem B2C nehmen. Ich kann einen Schuh schon in meinem Warenkorb haben und trotzdem informiere ich mich nochmal über andere Kanäle und kriege über andere Kanäle auch sozusagen in meinem Research nochmal anderen Input.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Franco, schön, dass du da bist. Franco, wir reden heute über Kundenzentrierung. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig?
Naja, also wenn wir jetzt gerade, ich komme ja aus dem B2B, da bin ich ja, da komme ich grundsätzlich her. Und wenn wir jetzt ins B2B schauen, in die Industrie schauen, in die ganzen sozusagen versteckten Marketingmärkte, sage ich mal, in Deutschland und im Dachraum und auf der Welt, dann wird der Markt immer weniger differenzierter. Also immer weniger, die Produkte lassen sich immer weniger differenzieren, die Angebote lassen sich immer weniger differenzieren. Und wenn ich eben Schrauben verkaufe oder wenn ich auch Dienstleistungen für Kunden verkaufe, die eben auch andere verkaufen, dann muss ich mich ja mehr auf den Kunden stürzen als auf mein Produkt. Und deshalb ist Kundenzentrierung einfach sozusagen der wesentliche Faktor in den nächsten Jahren, glaube ich, um erfolgreich in der Kommunikation und auch erfolgreich als Unternehmen zu sein.
Warum fällt es vor allem B2B, aber wir können vielleicht auch über B2C-Unternehmen reden,
klar,
immer noch schwer zu einer echten Kundenzentrierung zu kommen?
Da gibt es halt echt viele Gründe. Also ich fange mal, also ich finde, B2C macht es durchaus schon ganz okay. Ja, da haben wir schon sozusagen sehr starke Marken aufgebaut. Das ist also ein Kern der Kundenzentrierung, zu sagen, wie verbinde ich meine Marke auch mit den Kunden? Wie kriege ich sozusagen eine emotionale Verbindung hin? Wo kriege ich die Wünsche der Kunden hin? Also wenn wir jetzt mal an Schuhmarketing denken, es wird ja nicht mehr der Schuh verkauft und nicht mehr die Funktion des Schuhs und sonst irgendwas. Also das ist das einfachste Beispiel, sondern es wird das Gefühl verkauft, wenn du mit diesem Schuh läufst, für Läufer zum Beispiel, oder wenn du mit diesem Schuh wandern gehst. Also das Gefühl und der Schmerz, den ich dabei habe. Ich will halt einfach Freiheit spüren und keine Blasen haben, aber ich will nicht, dass mir der Schuhhersteller erklärt, wie er den Schuh aufgebaut hat, damit ich keine Blasen bekomme. Das interessiert mich im Grunde nicht, sondern ich will ja mein Problem lösen. Und im B2B haben wir da immer noch sehr traditionelle Denkweisen. Wir haben super viele Silos, ja, wir haben so das Marketing und Sales, das kennt man ja so mal so das Silo. Das haben wir so, wir haben sehr super traditionelle Denkweisen, verbinden Marketing und Sales nicht. Also wenn man so will, macht Sales ja schon lange Kundenzentrierung, aber eben erst, wenn wirklich der Kunde dann da ist und wenn er im Kauf ist und wenn wir uns mit dem beschäftigen können und dann auch jeden Einzelnen. Das ist natürlich schlecht skalierbar. Ich müsste mir dann wahnsinnig viele Sales-Leute einstellen, damit ich dann an Kundenzentrierung komme. Und das geht eben nicht durch bis ins Marketing. Und im Marketing wird dann immer noch ein bisschen, wir sind auch sehr stolz auf unsere Produkte und sehr stolz auf unser Engineering. Also wird viel über das Produkt gesprochen, viel über sich selbst gesprochen, was man alles kann, was man alles macht. Und das ist sozusagen das mangelnde Verständnis und das mangelnde Wissen vielleicht auch, die mangelnden Daten, die wir nicht auswerten, wirklich auf die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Deshalb ist es, glaube ich, schwer, sozusagen diese B2B-Unternehmen zu bewegen, häufig auch dorthin zu kommen, weil es halt einfach wirklich ein Change in der Kommunikation und auch einen Change im Unternehmen bedeutet. Ja, wenn ich Produkte auf einmal entwickle, weil der Kunde die vielleicht gut finden soll und das Kundenbedürfnisse befriedigt und nicht, weil ich das kann und weil ich denke, der Kunde bräuchte es. Und das ist so ein bisschen so dieses, da fällt es den Unternehmen schwer, immer zu sagen, ich habe so ganz kurzfristige Verkaufsziele und ich habe ein neues Produkt, das merke ich jetzt auf den Markt. Und dann ist das Einfachste, was man machen kann, natürlich sagen, ich habe alle Features da und die gebe ich jetzt in die Kommunikation. Da muss ich nicht lange drüber nachdenken, da muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und das eben umzustellen, diesen Mut auch zu haben, deshalb machen es viele B2B-Unternehmen nicht oder nur sehr zögerlich. Ja, und ich finde, wie gesagt, im B2C, ich bin kein großer Freund davon, das immer krass zu vergleichen, weil ich glaube, wir haben ganz andere Herausforderungen im B2B. Aber was wir lernen können im B2C ist, ein Schuh wird nicht durch die Merkmale, wie er produziert, verkauft. Und so sollten wir im B2B vielleicht auch drüber nachdenken, zu sagen, was ist eigentlich das Bedürfnis des Kunden, was sind die Schmerzen der Kunden, welche Probleme lösen wir und nicht, was kann unser Produkt.
Also nur weil du das Beispiel eben gebracht hast, wie würdest du das bei Schrauben machen?
Genau, also bei Schrauben zum Beispiel geht es ja im Grunde darum, was muss wenn ich im großen Maße Schrauben einkaufe. Ja, und wenn ich überlege, wer ist derjenige, der die Schrauben einkauft, das ist der Einkäufer. Okay, was will der als erstes erreichen? Der will natürlich irgendwie große Mengen und Liefersicherheit. So, das kommuniziere ich. Wenn ich aber überlege, wer wendet die Schrauben an und wer geht mit diesen Schrauben einher, dann geht es um ganz, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse. Und es geht eben nicht darum, wie die Schraube beschaffen ist, sondern dass sie möglichst passgenau und möglichst effizient eingebaut werden kann. Das heißt, ich will durch eine sehr, sehr gute, sagen wir mal, Schraube, ja, es ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, aber ich will durch eine gute Schraube, durch ein gutes Handling der Schraube, durch eine gute Qualität, will ich die Effizienz in meiner Produktion verbessern. Das heißt, ich will Zeitersparnis haben oder ich will vielleicht ein bisschen bessere Möglichkeiten haben, dass meine Mitarbeitenden sozusagen an den Punkt kommen, wie sie die Schraube besser, also eine Sekunde schneller reingedreht bei 2 Millionen Schrauben. Ja, das ist halt Effizienz. Das bedeutet halt auch Kosteneinsparungen. Aber darüber kann ich sprechen, wie eben mein Produkt Kosten einspart. Weil das ist das Bedürfnis vielleicht des Produktionsleiters und nicht, dass meine Schraube die neueste Technologie besitzt, die geilste Legierung hat und vielleicht eben günstig produziert wurde und wo sie vielleicht noch produziert wurde, das interessiert ja den Betriebsleiter nicht. Der will ja wissen, wie viel Zeit spare ich ein, wenn ich deine Schrauben benutze und nicht, wie ist deine Schraube aufgebaut.
Ich stelle mir jetzt gerade die Headline vor, nutze unsere Schrauben und spare Arbeitszeit. Ja. Ich glaube, da würden viele erstmal denken, okay, die Relation, die verstehe ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Keine Ahnung, könnt ihr auf die Langlebigkeit gehen, nie wieder eine Schraube wechseln, wenn du unsere genutzt hast und so weiter. Ja, okay. Du hast vorhin von Silos geredet, dass die natürlich auch für Probleme sorgen. Ich will dir trotzdem die Frage nochmal stellen, explizit. Warum fällt es vielen B2B-Unternehmen immer noch schwer, zu einer echten Kundenzentrierung zu kommen? Also wir haben das Thema Silos. Ich glaube, das Management ist auch ein Riesenthema, weil die vielleicht ein anderes Verständnis haben. Siehst du noch andere Sachen?
Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen so dieses, was ich vorhin mit Change meinte, dieses ein bisschen Angst vor Veränderung im Unternehmen, weil es ist eine, wenn ich jetzt so echte Kundenzentrierung spreche und wenn ich den Kundenfokus des ganzen Unternehmens stelle, ist es halt ein echter Change. Und dann ist es halt so, dass wir so die traditionellen B2B-Unternehmen häufig ja genau aus dieser Wir-Kommunikation kommen, aus diesem Wir als Engineering, wir sind sehr stolz, was wir alles können, was wir alles machen, was unsere Kompetenzen sind. Das ist ein Punkt, der eben von ganz oben anfängt, wo du sagst, das kannst du auch nicht, da kann auch nicht das Marketing alleine was machen. Echte Kundenzentrierung fällt auch schwer, weil wir in vielen Unternehmen und gerade jetzt haben wir ja gerade auch wirtschaftlich schwierige Zeiten in einigen Branchen bei uns immer sehr stark auf kurzfristige, mittelfristige Ziele abzielen. Ja, also wir kurzfristig jetzt, wenn ich es umstelle, wenn wir ins Unternehmen kommen und ich spreche mit Geschäftsführern, CMOs und so weiter, wenn ich das jetzt umstelle, habe ich nicht morgen den Erfolg und sage, ey geil, ich habe jetzt Kundenzentrierung eingeführt und ich habe sofort einen besseren Return on Invest und ich habe vielleicht noch mehr Umsätze oder mehr Leads in der Pipeline. Das heißt, wir haben immer sehr kurzfristige Ziele. Wir sagen, wir haben hier eine Marketingaktion, die muss so und so viel bringen. Ja, und dann messen wir pro Marketingaktion und messen halt nicht langfristig auch, wie gehen wir mit Demand Gen um, also wie gehen wir mit freien Content um, wie gehen wir mit Awareness um, wie messen wir das, wie messen wir Markenbekanntheit und so weiter. Diese Messpunkte gibt es im B2B-Marketing häufig gar nicht. Ja, da messen wir nur, wie viele Leads haben wir letzten Monat eingesammelt und vielleicht, wenn wir Glück haben, messen wir noch, wie gut war die Conversion zu Angebot und so weiter, aber das ist sozusagen wegzukommen von diesen kurzfristigen und sehr klar messbaren Zahlen hin zu so ein bisschen mehr weichen Zahlen, die man aber auch gut messen kann. Das ist so einer der großen, großen Hindernisse im B2B-Marketing, dass halt wirklich Kundenzentrierung dann durchgezogen wird. Viele Unternehmen beginnen ja und sagen dann so nach einem halben Jahr, ja, was hat es denn jetzt gebracht? So, und dann hast du keine Messpunkte eingeführt, dann hast du nicht gesagt, okay, Awareness bringt mir so und so viel mehr Sichtbarkeit, bringt mir so und so viel mehr Leads, bringt mir so und so viel mehr Anfragen. Wenn wir das dann durchrechnen mit Kunden zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, wenn ein Kunde auf dich zukommt und dich anfragt, wie hoch ist dann die Conversion? Ja, wie hoch ist die Conversion, wenn, jetzt nehme ich mal dein Beispiel, wenn jemand zu dir kommt, der Tom T., und sagt, hey, geil, ich möchte bei euch ein Webinar machen. Dann verkaufst du dem zu 80% ja auch, der möchte bei dir ein Webinar machen. Ja, wenn du 1000 Leute ansprichst und sagst, hey, du kannst bei uns ein Webinar machen und dann noch Leute anrufst und so weiter, wie hoch ist die Conversion dann? Ja, das heißt, hier müssen wir auch als Marketingabteilungen, als Agenturen müssen wir halt klarer auch die Messpunkte einsetzen können. Und wenn wir das nicht machen, dann fällt das Unternehmen wahnsinnig schwer, wegzukommen von dieser klassischen Lead-Generierung, von dieser klassischen Produktkommunikation, weil sie das einfach jahrelang gelernt haben und auch besser eingeführt haben in den Messpunkten.
Zum Thema Daten kommen wir später noch. Da habe ich natürlich auch noch eine Frage mitgebracht. Aber
super wichtig bei Kundenzentrierung auf jeden Fall.
Das Thema Herausforderung. Also du hast jetzt schon so ein paar Sachen angedeutet und so weiter, aber ich versuche immer für diejenigen, die zuhören und vielleicht noch ganz am Anfang stehen, die natürlich, dass das immer noch mal gebündelt vielleicht in einer Frage abgearbeitet wird. Welche häufigen Herausforderungen haben B2B-Unternehmen, die versuchen, ihren Marketingansatz kundenzentrierter zu gestalten?
Boah, als allererstes sind die größten Herausforderungen in den B2B-Unternehmen immer die Ressourcen. Immer sozusagen die menschlichen Ressourcen und auch das eingesetzte Kapital für Marketing. Das ist bei B2B-Unternehmen das, was auch ganz häufig zuerst dann wegfällt. Also bei, sage ich mal, klassischen B2B-Unternehmen. Sie haben große Vertriebsmannschaften. Sie haben gelernt, dass sie mit großen Vertriebsmannschaften sehr viel erreichen können. Das wird aber immer weniger. Vertriebsmannschaften werden immer kleiner, immer früher auch in sozusagen die Marketingaktivitäten eingebunden, müssen anders verkaufen. Aber die Ressourcen im Marketing werden nicht größer, werden nicht mehr. Also es ist so das erste wirklich schwierige Thema, wo wir auch als Agentur ja nichts tun können, wo wir sagen können, aus unserer Sicht musst du daran, aber es ist natürlich auch ein Ressourcenthema, weil du nicht einfach sagen kannst, wir stoppen jetzt sozusagen unser normales Marketing und setzen um. Es ist ja ein strategisches Thema. Das zweite ist, das habe ich schon so ein bisschen ja angedeutet und wir haben ja auch schon von den Silos gesprochen, dass wir im Marketing diese festen Übergabepunkte haben, also dieses oder in unserer Kundenbetreuung. Wir haben so feste Übergabepunkte, wann übergibt der Sales, Marketing an Sales, wann übergibt Sales an After Sales, wir haben diese festen Übergabepunkte und wenn wir uns davon nicht lösen können, dann werden wir eben nicht zur Kundenzentrierung kommen, wenn Datenfluss auch nicht von oben nach unten oder von rechts nach links geht. Das heißt, wir haben immer so ein bisschen ein Guessing Game, wenn wir über Kunden sprechen. Ja, das Marketing hat ein paar Daten zur Verfügung und der Sales, wie oft ich in Workshops auch höre, so am Anfang, ja, was machen wir denn hier? Jeder meiner Kunden ist ja anders. Jeder ist ja speziell. So, und das ist sozusagen dieses Guessing Game nennen wir das dann, so dieses, ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie die Kunden sein könnten, ist halt schwierig. Dann ist ein riesengroßes Thema und Daten, da kommst du ja noch später zu, aber Datenintegration, Datenanalytik ist halt einfach wirklich nicht wirklich gut gemacht bei vielen Unternehmen. Manche machen ganz okay SEO, haben vielleicht einen Analytics-Account eingerichtet und dann denken sie, wir haben schon alles, gehen aber null Richtung Performance-Daten oder machen keine originäre Marktforschung oder nehmen sich Marktdaten dazu. Und das ist eben auch und den Willen, ja, also es ist ein Marathon. Ich finde ein gutes Beispiel, und das kommt aus dem B2B, ist HubSpot. Wenn ihr bei HubSpot sozusagen diese CRM und so, die verkaufen ja in erster Linie nicht die Funktionen ihres CRMs, sondern die erklären dir, wie du damit besser wirst und warum du dieses Problem hast, warum du Themen hast. Und die haben diesen Marathon, als sie gestartet sind, losgetreten und haben da schon gesagt, wir machen Demand-Gen, wir stellen super viel Content frei zur Verfügung und. Und wie viel ich mir bei denen dann schon runtergeladen habe, um was zu lernen, um mir anzuschauen. Und ich habe nicht jedes Mal einen Call bekommen und ich habe nicht jedes Mal eine Anfrage bekommen und so. Und auch, ich finde, Mario, ihr macht das auch gut bei der OMT. Ja, ihr seid ja da auch auf dem Weg. Bei euch fühle ich mich ja verstanden, nicht auf dem Weg, sondern bei euch fühle ich mich verstanden mit meinem Problem. Und nicht jedes Mal, nachdem ich mir ein White Paper bei euch runtergeladen habe oder ein Webinar besucht habe oder bei einer Veranstaltung von euch war, ruft mich irgendjemand an und will mir sofort was verkaufen. So. Und da braucht es aber Willen und Mut, das auch, wenn ich es dann begonnen habe, durchzusetzen. Und es braucht tatsächlich eben auch Ressourcen, Auflösen von Silos hin zu so einem Growth-Mindset. Also wir wollen zusammenwachsen, nicht zu so einem typischen Leads sind scheiße, Daten sind blöd, wir kriegen nicht und wir kriegen keine Infos, sondern wirklich zu so einem gemeinsamen Verständnis. Das sind so die größten Hindernisse und Herausforderungen, die man abbilden muss. Und deshalb ist für uns auch, wenn du eine Kundenzentrierung einführen willst, ist es immer auch eine Management-Aufgabe. Es ist kein Marketing, fängt jetzt damit an und macht es mal. Dann ist es so ein leicht, also doof gesagt, ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen.
Es kommt irgendwann der Punkt, wo das Management gefragt werden muss und wenn die dann nicht von Anfang an dabei sind, dann wird das ins Stocken kommen oder vielleicht sogar aufhören. Ja, ich habe schon rausgehört, du beschäftigst dich sehr viel damit, du machst Workshops dazu und so weiter. Und ich habe ja auch jahrelang Consulting betrieben und das Thema Kundenzentrierung war natürlich immer wieder auch da, weil ich bin jetzt von Haus aus SEO Aber das Thema Nutzerdaten ist ja jetzt nicht ganz neu, auch wenn jetzt durch das Google Leak es irgendwie gefühlt bei allen erst angekommen ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch früher schon erzählt, richtet doch die Seite mehr auf den Nutzer aus, seht zu, dass er länger da bleibt, also kundenzentrierter. Ich habe meistens nicht auf den CRO am Ende geachtet, also dass ich dann nur wirklich den Verkauf erzeugt habe. Das war vielleicht noch eine Schwäche damals, aber nichtsdestotrotz habe ich schon darauf geachtet, gerade wenn wir vielleicht auch vom Produkt entfernte Inhalte hatten, wie ein Blog oder wie auch immer, dass wir schon darauf achten, dass die Leute auch dass sie am Anfang gefesselt werden im Text, dass sie dann auch bleiben wollen. Ja, so ein typischer Hook, wenn du bis zum Ende bleibst, dann, also wie wenn es in Videos passiert, vielleicht ein bisschen dezenter in Artikeln. Sowas habe ich mich schon immer viel beschäftigt. Ich würde gerne von dir mal wissen, welche Strategien oder Taktiken haben sich deiner Meinung nach besonders effektiv erwiesen, um ein wirkungsvolles, kundenzentriertes Marketing im B2B-Sektor auch wirklich und vor allem auch nachhaltig zu implementieren?
Einmal kurz auf dieses SEO-Thema einzugehen. Das ist halt ein perfektes Beispiel. Ja? Du kannst halt SEO machen und über Produkte schreiben. Dann wirst du halt nur die Leute erreichen, die auch die Produkte schon wollen. Ja, das ist halt genau der Punkt. Deshalb ist das eben genau der Punkt. SEO macht das schon seit Jahren eigentlich richtig. Es wird nur jetzt erst auf alle gehört gefühlt, dass wir sagen, okay, Nutzerzentrierung, Nutzerbedürfnis, Suchintention, so nicht nur das Keyword zählt. Ja? Und im B2B-Sektor, was ist, also jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, was sind so Methoden, was sind so Strategien? Wir arbeiten zum Beispiel sehr gern mit diesem Jobs-to-be-done-Framework. Das bedeutet, wir identifizieren Jobs, die der Kunde in einem gewissen Szenario oder mein Wunschkunde oder meine Persona, also ich weiß das böse Wort Persona sozusagen.
Wir kommen aber vielleicht noch zu.
Genau, aber was meine Persona, mein Wunschkunde, finde ich auch Wunschkunde schwierig, also mein wirklich realer Kunde, was hat der für Jobs zu erledigen? Und nicht nur, okay, der muss ein gewisses Budget einhalten, wenn wir auf die Schrauben zurückkommen oder so, der muss jetzt schnell sein, sondern was ist auch ein emotionaler Anker? Was ist ein sozialer Job? Also muss er dafür sorgen, dass sich seine Leute wohlfühlen? Will er selbst, was hat er für persönliche Bedürfnisse? Will er Karriere machen oder sonst irgendwas? Und aus diesem Jobs-to-be-done-Framework entwickeln wir dann eben User-Stories. Ja, dass man einfach sagt, okay, ich habe diese Jobs identifiziert und die Jobs eben nicht nur im Sinne von ganz rational, was ist seine Aufgabe, was ist seine Stellenbeschreibung, sondern eben auch, was sind seine emotionalen Anker und Jobs, was sind seine sozialen Anker und Jobs und was ist ein direktes und ein indirekter Faktor. Und daraus entwickeln wir User Stories, die dann sozusagen diese einzelnen Jobs auch aufgreifen können und können daraus Kampagnen oder Inhalte entwickeln. Und dann geht es eben dieses, ich habe das vorhin Demand Generation genommen, dieses wann gehe ich sozusagen mit Inhalten raus, die ich frei zur Verfügung stelle und wann lege ich sie wirklich hinter eine Leadschranke und wie interpretiere ich diese Signale, also wie interpretiere ich die Nutzersignale. Also dieses Kundenzentrierung hat viel damit zu tun, dass du sagst, okay, ich brauche super viele Daten, das ist die Grundlage, ja, also dieses Datenthema ist die Grundlage, dann brauche ich sozusagen ein wirkliches Verständnis und eine Story, die ich entwickle, um den Kunden wirklich reinzuholen und dann kann ich ja anfangen, das ist genau das, was du gerade im SEO beschrieben hast, dann kann ich ja anfangen, eine gute Hook zu schreiben für einen Blogartikel, ja, und dann eben wirklich die Daten zu messen, ist das bis zum Ende gelesen worden, wo wird abgesprungen oder sonst irgendwas und dann wieder in den nächsten Loop zu gehen oder in den nächsten Punkt zu gehen und dann zu sagen, okay, wir haben aus diesen Jobs jetzt sozusagen, wir haben da so ein bisschen den Research-Bereich bedient und so weiter und so fort. Wann ist das Nutzersignal da, um in eine Kaufentscheidung zu kommen? Oder wie sieht die Kaufentscheidung überhaupt aus? Und wir machen das eben mit diesem Jobs-to-be-done-Framework. Wir arbeiten eben mit, bei uns nennen wir das datenbasierte Mindset-Persona, damit das nicht tot ist sozusagen, damit wir finden einfach keinen besseren Begriff als eine Persona. Und was wir auch umgestellt haben und was wir vielen Unternehmen empfehlen, ist halt, dass Journeys nicht mehr linear zu denken sind. Also du hast nicht die Awareness-Phase und dann hast du die Consideration-Phase und dann hast du so eine Decision-Phase und eine Buying-Phase und der Kunde bewegt sich sehr linear und in einem Funnel nach unten und so funktioniert ja online nicht. Also da müssen wir ja mal ganz ehrlich sein, ja. Also da können wir ein gutes Beispiel aus dem B2C nehmen. Ich kann einen Schuh schon in meinem Warenkorb haben und trotzdem informiere ich mich nochmal über andere Kanäle und kriege über andere Kanäle auch sozusagen in meinem Research nochmal anderen Input. So funktioniert ja Online-Marketing. Das heißt, wir denken mehr in Loops, die sich wiederholen und überschneiden, um dem Kunden weiterhin nicht nur punktuell zu bespielen, sondern dauerhaft. Und das ist sozusagen dann, komme ich wirklich zu einer Kundenzentrierung und ich muss halt als erst, also auch als wichtige Alternative, also nicht als wichtige Alternative, sondern als wichtige Methode. Ich muss halt Sales früher in die Kundenkommunikation einbeziehen und nicht nur direkte Kundenkommunikation, sondern eben auch indirekte Kommunikation. Und ich muss Marketing länger in der Kundenkommunikation drin sein, drin lassen. Das ist halt wichtig. Keine festen Übergabepunkte mehr zu machen, sondern wirklich ein stetiger Austausch.
Ich habe beim Clubtreffen in Zürich Ende November das erste Mal das Wort Messy Middle gehört. Sagt ihr das was?
Nee. Tatsächlich
das ist
nicht
Messy Middle. Ich habe endlich jemanden, der es auch nicht kennt. Ich kann das nicht. Das ist eine Theorie von, ich nenne es mal Chaos-Theorie von Google. Und das musst du direkt danach mal googeln. Ich habe tatsächlich auch diesen Vortrag gelesen. Da ging es um Full-Funnel-Marketing in Zeiten von Messy Middle. Und ich konnte mit dem Titel nichts anfangen. Und dann habe ich das aber gelesen und das geht noch gar nicht so neu, habe ich festgestellt. Im Prinzip genau das, was du eben beschrieben hast, dass die Leute nicht mehr in einem Funnel durchgehen, sondern dass es halt ein Chaos existiert. Also dass man halt verschiedene Punkte in verschiedenen Stellen eigentlich bedienen können muss und sich vor allem in dem Mittelfunnel viel mehr austoben sollte als ganz weit weg, aber vielleicht auch ganz nah am Produkt. Wobei ich immer sage, ganz nah am Produkt sollte man eigentlich alle Informationen haben, weil dann ist er ja in der Kaufentscheidung. Darüber kann man streiten, aber ich fand das ganz, ganz spannend. Also Tipp an dich, auch an alle, ja, die jetzt zuhören.
Absolut.
Beschäftigt euch mal mit der Theorie des Messy Middle. Es ist von Google selbst. Aber das Thema Persona. Also ich sag mal frei raus, für die Leute, die danach auch immer gerne sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen, ich habe 3 Artikel in die Shownotes gepackt zum Thema Persona, die bei uns schon existieren. Die sind teilweise schon 5, 6 Jahre alt, aber Persona verändert sich nicht unbedingt. Und dann habe ich ein kleines Add-on auch, wir haben auch einen coolen Artikel zum Thema Customer Centricity, also den habe ich euch auch mal reingelegt. Ich will aber bei der Persona jetzt gerade bleiben. Ich hasse dieses Wort.
So. Ich kann dir nur zustimmen, obwohl ich es viel benutze.
Nichtsdestotrotz, ich weiß, wie wichtig es ist, zumindest in einer rudimentären Form. Also wir müssen es ja nicht mit, er heißt Axel, ist 42 Jahre alt, Elektroingenieur und so weiter, sondern vielleicht ein bisschen grober. Aber warum ist die Arbeit deiner Meinung nach mit Persona auf der einen Seite immer totgesagt und auf der anderen Seite doch noch aktuell?
Genau, also erstmal ist es genau der Punkt, totgesagt ist halt dieses ganz klassische Verständnis von Persona, wo wir einfach sagen, wo wir versuchen, naja, der hat jetzt irgendwie, also wo wir super enge Grenzen setzen, ja, das, was du gerade gesagt hast. Axel, der ist 42, hat im Zweifel, lebt im Sauerland, hat 2 Häuser oder ein Haus und eins vermietet der und hat noch vielleicht einen Hund und fährt Porsche. So. Das ist ja ein super enger Korridor, wo ich sage, wenn ich das als Zielgruppe definiere und als Persona nehme, dann bin ich ja sehr, sehr begrenzt. Nichtsdestotrotz ist Persona auf der wichtigste Punkt für mich in der Persona ist, dass wir den Kunden, potenziellen Kunden, aber den reellen Kunden, nicht so ein Wunschkunde, das kann man auch machen, so Wunschpersona und wen will ich als Kunden haben, aber das, was wir wirklich zur Verfügung haben als Kundenmaterial, dass wir denen eine Stimme und ein Gesicht geben. Ich finde ein gutes Beispiel, und da hören ja ganz viele drauf, Jeff Bezos hat in seinen Meetings und, wenn man mal so ein bisschen liest, hat er immer einen leeren Stuhl. Da steht immer ein Stuhl, der ist leer und da sitzt immer der Kunde. Ja, da sitzt immer der Kunde X und da gibt es verschiedene Kunden bei denen und wenn er in Meetings geht, dann sitzt da mal der Kunde und wenn die alle nicht weiterkommen oder wenn sie sich zu sehr intern verlieren, dann macht irgendjemand einen Knick und sagt, hey, lass uns mal kurz auf den leeren Stuhl gucken, sind wir noch bei dem oder sind wir jetzt bei uns? Machen wir was für den oder machen wir was für uns? Das ist so ein Punkt, dass du dem Kunden eine Stimme, ein Gesicht, wie auch immer gibst. Deshalb ist für mich auch wichtig, dass sie zum Beispiel einen Namen bekommen, aber eben vielleicht Namen, die jetzt nicht, also da kann ich auch ein bisschen witzig sein, da kann ich ein bisschen witzig mitarbeiten. Das zweite ist, sie sind nicht totgesagt, wenn ich mich aufs Mindset stürze, wenn ich eben über Herausforderungen spreche, wenn ich über Bedürfnisse spreche, wenn ich die Kanäle identifiziere und wenn ich es dann auch, was wir gern machen, ist, dass wir Mindset-Persona datenbasiert erstellen und dann auch sagen, okay, es gibt dazu jetzt eine Performance-Persona. Ja, wir arbeiten gerade mit einem Partner von uns, der sozusagen in die LinkedIn-Daten reinschauen darf. Also es gibt so Partner, die ja LinkedIn die tieferen Daten auswerten darf. Und der sagt, ich kann gar nicht ohne Kundenbeschreibung, Persona, nenn es wie du willst, kann ich ja gar nicht reingehen in LinkedIn und gar nicht rausfinden, wie sich deine Kundengruppe verhält, weil ich überhaupt nicht weiß, wen soll ich suchen. Und das ist halt im Datenzeitalter zu sagen, ich definiere mir Grenzen, die aber weit genug sind, damit ich sozusagen drin bin und ich definiere mir das Mindset, ich definiere und bespreche die Herausforderung, damit ich dann eben auch Content erstellen kann, damit ich Kampagnen darauf ziehen kann. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, Persona sind wahnsinnig wichtig, aber macht's nicht in diesem, also ich habe ein gutes Beispiel immer, wenn ich auf die Bühne gehe, ein super Beispiel, da kann ich das, macht es nicht, wie ich das auf der Bühne manchmal präsentiere, ich und Sido, ja, und ich hoffe, wir haben jetzt nicht so junge Zuhörer, dass niemand Sido mehr kennt. Ich und Sido, wir kommen beide aus Berlin, wir sind beide alleinerziehend irgendwie und haben ein Kind, wir lieben beide Musik, ich mache sogar ein bisschen Musik, er auch ein bisschen erfolgreicher als ich, glaube ich, aber das ist mal dahingestellt, wir haben so ein bisschen denselben Lifestyle, sind im selben Jahr geboren. So, du würdest ja jetzt nicht auf die Idee kommen, Sido und mir dasselbe zu verkaufen. Ja, das Prince, das gibt's auch, das ist Prince of Darkness und Prince Charles Beispiel, das man so berühmt kennt. Das ist genau, das ist tot. Das ist Blödsinn. Was wir dahinterliegend herausfinden müssen, und da brauchen wir eben Daten, da brauchen wir Datengrundlagen, ist halt, wie bewegt sich unsere Persona, wo können wir übereinstimmende Muster feststellen, wie können wir sozusagen daraus Performance-Persona machen, wie können wir vielleicht eine LinkedIn-Persona daraus machen, wie können wir aber auch dem Sales geben, was sind Herausforderungen, was sind Einwände und so weiter und so fort. Und dann im Lernen, Lernen, Lernen und immer wieder verbessern. Und sobald du Daten zugrunde legst, ist eine Persona eben nicht tot. Das ist für mich ganz klar. Ich hasse dieses Wort auch, Mario, das kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich diese Diskussion immer wieder führen muss. Aber andersrum ist das Konzept ja richtig. Wenn ich Kundenzentrierung machen will, dann muss ich ja auch wissen, für wen. Ansonsten mache ich es für alle und dann ist es wieder keine Kundenzentrierung.
Ja, ja. Dann lass uns nochmal bei den Daten bleiben. Ja? Also Stichwort Datenzeitalter. Welche Rolle spielen Datentechnologien, also wie CRM-Systeme, du hast hier schon viel über HubSpot geredet, wir nutzen selbst HubSpot als mit CRM, aber auch für die Marketingautomation, Datenanalysen, Marktforschung in der Entwicklung einer kundenzentrierten Marketingstrategie.
Einer der wichtigsten Faktoren, also wenn nicht sogar der wichtigste Faktor. Also für uns ist Kundenzentrierung immer Daten, Erfahrung und daraus Journey zu machen und die Journey zu identifizieren und dann bist du bei einer Kundenzentrierung. Das sind einfach drei wesentliche Faktoren und Datentechnologien und Datenquellen sind sozusagen der wichtigste Faktor. Ansonsten bin ich ja wieder bei, mein Sales beschreibt mir, mit wem er zusammenarbeitet und ich versuche daraus eine große Gruppe zu machen. Und das ist auch, wenn wir in die Workshops gehen oder wenn wir mit den Kunden arbeiten und wenn wir Kunden das empfehlen, sagen wir auch, naja, versuch doch deinen Sales mal herauszufordern. Ich bekomme öfter das Beispiel, wir machen das auch für die Forschung. Da war so ein bisschen, ja, also meine Leute, boah, googeln, SEO, das brauchen wir nicht machen. Die wissen genau, wen sie ansprechen müssen. Das ist eine kleine Bubble und so weiter. Wir machen eine Befragung, auch repräsentativ mit über 150 Leuten aus dieser Bubble. Und die erste Informationsquelle, die alle zu Gerate ziehen, ist halt Google. Ja? So, und dann kann ich natürlich zum Saley gehen und sagen, ey, das ist cool, aber vielleicht siehst du eben nur dann hinten deinen Part, wo er auf dich zukommt. Wir müssen halt mehr betrachten. Und deshalb können wir da eben uns selbst auch hinterfragen. Deshalb ist Daten wahnsinnig wichtig. Deshalb sind Datentechnologien wie CRM-Systeme auch super wichtig. Weil wenn ich da anfange zu segmentieren, da anfange gezielte Marketing, also wir reden noch gar nicht von Account-Based oder sonst irgendwas. Das ist sehr speziell dann am Ende. Aber wenn ich da segmentieren kann, wenn ich sagen kann, ey, ich habe eine Veranstaltung, die ist für C-Level und ich habe eine Veranstaltung, die ist für Marketing-Mitarbeitende. Und wenn ich jetzt einfach nur Marketing in meinem CRM habe, dann lade ich halt alle zu allen Veranstaltungen ein und kriege so eine Durchmischung und keiner ist zufrieden. Der C-Level wird in so einer, sag ich mal, SEO-Veranstaltung, die ihr auch gerne macht, wo es wirklich um die Technologie geht und um jedes einzelne Keyword und um technischen Kram, da wird sich ein C-Level halt null wohlfühlen und wird halt mit euch ein Bild verbinden, dass ihr dieses C-Level-Thema nicht habt. Wenn ihr aber dann sagt, hey, wir haben eine Veranstaltung für C-Level, also dieses Datentechnologien nutzen, um wirklich dann Kundenzentrierung auch auf die Straße zu bringen,
haben
ist
wir übrigens
wirklich wichtig. Das habt ihr?
Ja, unser Agency Day, der am Tag vor der Konferenz stattgefunden
hat. Genau, ja, ich war ja da, also ich war auch beim Agency Day da und das ist genau das, ich komme aus einer Agentur und habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt, weil ich dachte, ja, das sind genau die Themen, die ich besprechen will, Preisfindung, ich will wissen, wie kann ich vielleicht Mergers und Acquisition, hattet ihr, glaube ich, als großes Thema auch und so weiter. Ich habe mich wahnsinnig wohlgefühlt und ich bin auch schon vor vielen anderen, wenn ich bei der OMR bin oder bei der Demexco bin, denke ich mir immer, boah, die Hälfte von dem könnte ich ja selber erzählen. Ja, die Hälfte von dem, was hier passiert, erzähle ich ja selbst. Also warum holt ihr nicht auch die anderen Zielgruppen ab und segmentiert es besser? Und das ist halt genau der Punkt. Und das kannst du halt dann wirklich nur machen, wenn du Daten und Technologien einsetzt, wie gute CRM-Systeme. Und da kommen wir auch aus meiner Perspektive häufig an so einen Knackpunkt im B2B. die Daten sind halt ganz oft so richtig scheiße, ehrlicherweise. Ja. Wie schlecht CRM-Systeme gepflegt sein können, sehen wir im B2B ganz, ganz oft. Weil das einfach so ein bisschen so dieses alte Mindset, also gerade in den Industrien, sagen wir mal in den deutschen Grundindustrien, da wurde halt früher das Geschäft am Tresen gemacht. Das hört sich doof an, aber es ist einfach so. Und jeder Salesy hatte so im Kopf, was ist wie. Und jetzt das in CRM zu überführen, für alle sichtbar zu machen, gute Daten zu haben, das ist halt wirklich bei vielen, vielen Bioterminen so der Knackpunkt, dass du nicht in eine Kundenzentrierung kommst, weil du einfach Daten zur Verfügung hast. Aber also der Merksatz, den wir da immer mitgeben, ist mit Daten haben, ist noch nicht Daten verstehen, ist noch nicht Daten analysieren und ist schon gar nicht mit Daten arbeiten. Ja, das ist ein sehr, sehr langer Weg bei manchen. Und deshalb ist es wahnsinnig wichtig, so Datentechnologien, Marktforschung, um uns einfach selber immer wieder zu challengen und dann eben auch wirklich auf die Straße zu kommen mit kundenzentrierten Aktionen.
Data-driven. Wenn ich so zuhöre, ich meine, ich habe ja auch jahrelang Consulting gemacht und ja. Boah, da gehen so in mir drin schon Schmerzen los, weil ich das einfach so häufig hatte. Und ich nehme das den Leuten ja null übel, gell? Also es ist ja einfach auch, wie sie, ich meine, wir reden bei Kindern darüber, dass wir denen irgendwie Leitplanken geben und natürlich auch verantwortlich dafür sind, was für ein Mindset sie haben und so weiter, bis zu einem bestimmten Grad. Und bei den Kunden, die sind ja auch irgendwie erzogen worden durch exogene Einflüsse und so weiter. Und dann manchmal bin ich echt verzweifelt und manchmal wollte ich es auch nicht verstehen. Aber auf der anderen Seite, die kommen halt aus einem anderen Bereich, die sind halt anders an das Thema herangeführt worden. Und ja, wenn meine große Tochter auf mich zukommt mit irgendwas Neuem auf YouTube und Co., dann denke ich mir auch manchmal, wow, was will ich denn jetzt damit? Aber ja, es ist in vielen Bereichen zu vergleichen. Zwei Fragen habe ich noch. Erste, kein Podcast ohne die KI-Frage. In welchem spezifischen Bereich der B2B-Kommunikation entstehen zum Beispiel durch Datenarbeit und Kundenzentrierung und so weiter ein großer Nutzen von KI-Technologien, beispielsweise bei der Personalisierung könnte ich mir jetzt vorstellen oder Automatisierung. Haben wir auch ein paar coole Vorträge bei der KI-Konferenz gehört. Übrigens kann ich vielleicht an der Stelle mal sagen, wer die KI-Konferenz verpasst hat, kann mir gerne eine E-Mail schreiben unter info@omt.de. Wir haben alles aufgezeichnet und können es euch immer noch zur Verfügung stellen. Und
ich kann es auch nur empfehlen. Also wirklich.
Warst du dabei?
Ich war Zuhörer sozusagen. Es hat Spaß gemacht. Und es ist wirklich viele Insights. Also viel vor allem pragmatischer Kram, der wirklich auch Spaß macht in der Umsetzung.
Da war echt mal coole Sachen dabei. Von Recht bis über Use Cases und so. Da auch ein paar Tools vorgestellt. Also wer da Lust hat, schreibt mich an. Wie sage ich immer so schön? Es ist kostenlos, aber nicht umsonst. So, kannst du praktische Hinweise zur Nutzung von KI in diesem Bereich, den wir heute besprochen haben, geben?
Also auf jeden Fall. Wenn wir sozusagen das Datenthema abhaken und sagen, wir können gute Daten sammeln, wir haben eine gute Marktforschung gemacht und, kann ich einen KI-Chatbot unglaublich gut trainieren. Das heißt, ich kann mit meiner Zielgruppe in Austausch gehen, bevor ich mit meiner Zielgruppe in Austausch gehe. Ja, wenn ich mir also einen, sagen wir mal, einen Custom GPT, jetzt den einfachsten Part von was kann ich machen, wenn ich den füttere mit den Infos, die ich habe, wenn ich dem sage, ey, du bist diese Persönlichkeit, du hast diese Persönlichkeit, du hast diese Bedürfnisse, das sind so deine Punkte, das ist die Journey, die wir definiert haben, das sind die Daten und dann immer wieder weiter trainiere mit den Daten, dann kann ich ja in Austausch gehen mit meiner Zielgruppe und vielleicht schon Maßnahmen mal identifizieren oder prüfen oder überprüfen an meiner Zielgruppe, ohne erstmal wahnsinnig viel Geld investiert zu haben und Trial and Error zu machen, wie wir das ja häufig in Kampagnen haben. Das heißt, das ist ein Riesenpunkt, wo mir eben ein Chatbot vielleicht intern schon wahnsinnig hilft, ja, wo ich einfach sagen kann, hey, ich habe einen Custom GPT, der, wie gesagt, einfachste Part wirklich um zu starten, oder ich habe einen kundenzentrierten Prompt geschrieben und sagen, ey, stell dir vor, du bist diese Persönlichkeit und in den Prompt packst du erstmal alles rein, was du hast. Und dann sagst du, und jetzt möchte ich gerne das und das vermarkten oder ich möchte gerne in diese Richtung gehen und hier habe ich schon mal eine grobe Kampagnenidee und einen groben Claim gemacht. Wie findest du das, wenn du in dieser Person handelst? Ja, und dann kriege ich da schon so Verbesserungsvorschläge vielleicht von der KI, weil sie durch Daten trainiert ist, weil sie von uns sozusagen eine Rolle und eine Persönlichkeit bekommen hat. Das Zweite in der Konzentrierung ist natürlich, was du gesagt hast, personalisieren. Ja, da ist aus meiner Sicht ist ja KI immer so ein bisschen, wo fängt Automatisierung an, hört Automatisierung auf und wo fängt KI wirklich an? Manche KI-Anwendungen, die man so um die Ohren gehauen bekommen, sind einfach nur bessere Automatisierungen. Aber Personalisieren von Inhalten ist natürlich durch eine KI, die gewisse Nutzersignale identifizieren kann und dann sagen kann, okay, wir haben gelernt, wenn Nutzer diese Signale aussenden, dann ist das und das wäre der nächste Schritt. Das und das sind die nächsten Maßnahmen. Jetzt schicke ich eine E-Mail hier raus. Wenn die E-Mail in dem Punkt geöffnet wird oder wenn das geklickt wird, wenn die Öffnungsrate so und nicht die Öffnungsrate, wenn der Klick eben auf diese und diesen Blogbeitrag geht, dann kann ich diese und diese E-Mail hinterher schicken, weil ich identifiziere, welcher Kunde ist es, welchen Nutzen will der gerade, in welcher Journey-Phase, in welcher Loop-Phase befindet er sich und so weiter. Das kann ich trainieren lassen und da kann ich eben auch dann weiter auswerten lassen. Und das Letzte ist tatsächlich, man kann halt Marketing-Kampagnen auch in Echtzeit optimieren, ohne selber dabei sein zu müssen. Und da geht es nicht um die Click-Through-Rate oder sonst irgendwas, sondern eben, wenn ich jetzt überlege, eine SEA-Maßnahme, wo ich einfach sage, das ist der Kunde, das sind erstmal die groben Keywords, die ich identifiziert habe, aber schau bitte nochmal, was könnte dahinter liegen, welche Keywords könnten noch dazu geben und schieb das Geld automatisiert hin und her in die Keywords, die gut funktionieren und lerne daraus eben für die nächste Kampagne, dass wir beim nächsten Mal noch weniger daraus annehmen müssen, bei einer Performance-Kampagne zum Beispiel. Und eben doch Chatbot und so weiter, das kannst du eben alles, wo du Kundendaten reinfüttern kannst, bist du dann in einer konzentrierteren Kommunikation, wenn du nicht 3 Fragen stellen musst, bevor du überhaupt verstehst, wer der Kunde ist, sondern vielleicht eben mit der ersten Frage oder mit der ersten Antwort eines Kunden schon identifizieren kannst, was wären seine logischen nächsten Schritte. Und da hilft uns KI wahnsinnig viel. Aber da ist eben wieder Datengrundlage ist key, wenn man so will.
Ich hatte mal einen Marketer, der mir doch viel Know-how mitgegeben hat. Es gibt Gründe, warum ich ihn jetzt nicht nenne, will ich nicht drauf eingehen, aber der hat mir gesagt, egal welchen Kanal, egal was du machst, Customer Centricity, also Kundenzentrierung, ist immer die Basis. Und wenn du das befolgst, kannst du in allen Kanälen eigentlich nur erfolgreich sein. Würdest du das unterschreiben?
Zu 100%. Also wenn ich kann ein gutes Beispiel geben, du hast SEO von genannt, ich kann dir bei LinkedIn, es ist für mich dieses LinkedIn Social Selling, ist ja so ein bisschen, steht für mich stellvertretend, ob wir Kundenzentrierung verstanden haben oder nicht. Ja? Dieses, ich lade mir irgendwo was runter oder ich habe mich mit jemandem vernetzt oder ich kriege eine Vernetzungsanfrage von irgendjemandem aus einem Unternehmen, wo ich vielleicht mit einem Post interagiert habe. So, dann kriege ich eine Vernetzungsanfrage und sage, oh, das klingt spannend, cooles Profil, ich gehe drauf. Und die nächste Nachricht, die ich bekomme, ist, kann ich dir mein Produkt präsentieren? Da lösche ich diese Vernetzungsanfrage wieder, weil das eben nicht kundenzentriert ist. Mein Bedürfnis ist nicht, hey, zeig mir dein Produkt, sondern ich will erstmal was über dein Unternehmen erfahren, ich habe vielleicht ein anderes Bedürfnis. Das ist nicht, also da habe ich den Kanal nicht verstanden und da habe ich aber auch Kundenzentrierung nicht verstanden. Und bei SEO ist es dasselbe. Habe ich die Nutzerintention nicht verstanden, kann ich einen coolen Blogartikel schreiben, der die Nutzerintention nicht erfüllt oder sonst irgendwas, dann ist er ja unsichtbar. Und so ist es in allen anderen Kanälen auch. So ist es bei Kampagnen, so ist es selbst auf Plakaten, ja, ist es im Grunde wichtig, die Leute emotional an ihren Bedürfnissen und Themen abzuholen und nicht mit unserem Produkt.
Letzte Frage. B2B-Marketing und Emotionen, das ist so ein Thema. Geht Emotionen auch im B2B-Marketing?
Ja, absolut. Also muss, darf, soll. Wie mache ich das bei den Schrauben? Naja, was bedeutet Emotion? Emotion bedeutet ja nicht immer, ich muss McDonald's und ich liebe es sein oder ich muss nicht immer so das große Glück verkaufen. Ja? Und was bedeutet Glück eigentlich? Und was bedeutet Glück für meine Persona? Und für meine Persona bedeutet halt Glück in der Anwendung der Schraube, dass sie sich am allerleichtesten von allen Schrauben eindrehen lässt und ich keinen großen Kraftaufwand habe. Wenn ich das nehme und sage, hey, ohne großen Kraftaufwand, so, oder ey, mit Zeitersparnis, oder ey, mit viel mehr Durchfluss oder mit viel weniger Ausschuss am Ende zu arbeiten, dann erzeuge ich ja auch eine Emotion, aber erst, wenn ich dieses Thema anspreche. Ja, ein Ingenieur ist von einem guten Gespräch zwischen Ingenieuren ja emotional sehr bewegt. Mich würde das null anfechten, ja, aber wenn die sich dann so nerdig unterhalten, das ist für dich vielleicht ganz cool, wenn SEOs sich sehr nerdig unterhalten, sind die selten emotionslos, ja, obwohl es ein technisches Thema ja ist. Es ist selten emotionslos. Aber ich muss die Emotion halt nehmen und nicht die reinen Fakten, die dahinter liegen. Und dann geht Emotionen auch im B2B, dann kann ich das eben auch im B2B identifizieren. Und ich habe ein schönes Beispiel. Ich war gestern auf einer Konferenz im Radbereich, Velo. Ja, Velobis Summit hieß es, genau. Und da ging es auch eben darum, wie können wir Jobrad, wie können wir das emotionaler machen und. Und das ist genau der Punkt. Sie sind dann auch am Endkunden, also deinem Kunden im B2B zu erklären, wie ihr seinen Kunden emotionaler erreicht. Und bei Jobrad ist es genau der Punkt, die wollen ja nicht den Endkunden erreichen, sondern die wollen die Unternehmen erreichen. Und dann haben sie gesagt, naja, wir könnten jetzt auf das Glücksgefühl setzen, das man beim Radfahren hat, aber das ist nicht das Bedürfnis des Endkunden. Das Bedürfnis des Endkunden ist, dass er keinen Parkplatz mehr suchen muss. Also machen wir eine Kampagne, wo jemand mit einem Auto fährt und jeder mit einem Fahrrad fährt und der mit dem Auto kurft halt 15 Mal ums Gebäude, bis er einen Parkplatz hat, und der mit dem Fahrrad kommt, der stellt sein Fahrrad ab, geht rein, trinkt seinen Kaffee, unterhält sich mit seinen Kollegen, und der mit dem Auto kommt, ist gestresst und kommt an. Das ist eine Emotion, die ich wecken kann im B2B, weil ich verstanden habe, was das Bedürfnis ist dahinter. Ja? Und das geht eben auch bei den Schrauben, das geht eben auch, da ist natürlich manchmal so ein bisschen mehr, das kommen wir jetzt zu diesen Jobs to be done, ich muss halt den emotionalen Job identifizieren. Was ist der eigentlich emotionale Anker? Und wenn ich das identifiziert habe, ist es gar nicht so schwer mehr.
Ja, ich bin mit meinen Fragen durch. Marco, vielen, vielen Dank. Ich finde das Thema mega spannend. Also mit dem Thema Kundenzentrierung, da beschäftige ich mich schon sehr lange mit, und ich hinterfrage immer wieder, wenn ich hier auch intern Meetings habe zu den verschiedenen Geschäftskonzepten, die wir haben, ja, die teilweise unterschiedlich sind, die teilweise unterschiedliche Leute ansprechen, aber manchmal auch die gleichen Leute ansprechen. Am Ende, ich mache es nicht mit dem Stuhl, aber gerade mit meinem Content-Team, mit dem anderen Team noch ein bisschen weniger, aber mit meinem Content-Team, da ist immer die Frage, wo ist hier der User, und ist das das, was der User will, oder nicht? Ist es das, was uns jetzt gerade einfach fällt? Und wenn es zusammenkommt, es fällt uns einfach und das ist für den User, ja, dann freue ich mich natürlich. Aber de facto, nur weil es für uns einfach ist, heißt das noch lange nicht, dass es gut ist. Dementsprechend, ja. Also erstmal vielen, vielen Dank für deinen Input.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Zum Abschluss der heutigen Folge mit Franco habe ich noch einen kleinen Hinweis. Wir haben jetzt sehr lange kein Event mehr. Ja, also ihr seid es ja von uns eigentlich gewohnt, in krasser Schlagzahl, viele Events und so weiter. Wir bereiten aber sehr viel vor für nächstes Jahr. Und ja, ist vielleicht auch ein bisschen gelungen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast online geht. Am 12.12. sind wir nochmal in München mit einem Clubtreffen. Aber das ist dann tatsächlich das letzte dieses Jahr. Und es geht dann weiter tatsächlich erst am 27.03. Also das ist für uns eine unendlich lange Zeit. Dann geht's aber Schlag auf Schlag. Am 27.03., da könnt ihr euch jetzt schon auf der Startseite anmelden, kostenfrei. Ich klammer wieder, aber nicht umsonst. Ist unsere Tool-Konferenz. Also die bei der KI-Konferenz dabei waren, ihr werdet vielleicht ein paar auch wiedersehen. Wir werden auch Fachvorträge haben, wir werden Tool-Vorstellungen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass KI auch nicht ganz hinten runterfallen wird bei den Tools. Da könnt ihr euch heute schon anmelden, und dann am 3.4. planen wir etwas in Stuttgart, aber das ist noch nicht online. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, und es wird ganz, ganz viel. Wir werden mehr Tagesevents machen, wir werden ein bisschen weniger Clubtreffen machen, aber dafür mehr Tagesevents und so weiter. Aber lasst euch überraschen. In diesem Sinne, jetzt bei der Tool-Konferenz anmelden, findet ihr auch in den Shownotes, die anderen Artikel auch. Franco, nochmal vielen Dank. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.